Wie betet ihr? So von eurer Körperhaltung her. Mal so eine Frage ins Raum geworfen. Ich habe so damals als Kind gelernt, wenn man betet, dann faltet man seine Hände, man schließt die Augen und ja, man sollte vielleicht auch seinen Kopf ein bisschen neigen. So habe ich gelernt zu beten und die Argumentation war, okay, seine Hände soll man falten, damit man nicht irgendwie umherfuchtelt. Augen schließen, damit man sich nicht ablenken lässt und den Kopf geneigt als Zeichen der Demut. Und ja, das hat alles seine Berechtigung, aber gibt es auch noch mehr als diese Körperhaltung? Man kann auch noch anders beten. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen durchgehen, anhand des Psalms 121. Ein Beter, der seine Augen öffnet und der vielleicht auch anders betet, als wir es so gewohnt sind. Ich lese Psalm 121 vor. Es sind nur 8 Verse. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass sich des Tages die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich hebe meine Augen, sagt der Beter im Psalm. Und es ist ein Pilgerpsalm, also ein Wallfahrtspsalm. Den haben die Israeliten dann auf ihren Weg zu Jerusalem, zum Tempel, aufgesagt oder wenn sie davon gegangen sind. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und diesmal Berge, dann sieht man irgendwas Großes und Erhabenes. Und ja, das sieht der Beter, aber für ihn hat das etwas Bedrohliches. Er sieht, wenn du das erste Bild mal zeigst, er sieht große Berge, gefährliche Berge, die ein bisschen einschüchtern. Das ist sein Weg. Und in diesen Bergen muss er vielleicht auch schlafen, weil er nicht an einem Tag nach Jerusalem kommt oder zurück nach Hause. Die Wege sind dort vielleicht ganz eng und man droht abzustürzen. Oder man ist in irgendeiner Felsspalte und man ist beengt. Man kann nicht mehr richtig den Himmel sehen. Aber es lauern auch noch andere Gefahren. Wilde Tiere, ein Berglöwe, andere Tiere, Schlangen, aber auch vielleicht Räuber. Lesen wir ja auch im Neuen Testament, wenn wir den barmherzigen Samariter lesen, dass ein Jude überfallen wird auf den Weg. Und so schaut der Beter sich erstmal seine Probleme an. Das, was ihn Angst macht. Er öffnet die Augen und verschließt sie nicht davor. Was sind deine Berge des Lebens, will ich jetzt mal so fragen. Sind vielleicht die Unsicherheiten des Lebens, das sind die Sorgen, die wir haben? Weil was ist heute noch sicher? Was können wir heute noch garantieren? Das Geld, das kann schnell weggehen. Inflation oder wir haben es auch erlebt, wenn man irgendwelche Anlagen hat, dass sie einfach irgendwann an Wert verlieren. Der Job, die Arbeit, man kann ganz schnell gekündigt werden, die Firma geht pleite, man bekommt da auch nicht mehr sein Unterhalt. Auch die Gesundheit kann gehen, man wird krank. und der Frieden. Gerade ganz aktuell der INF-Vertrag, der gekündigt worden ist. Und alle fragen sich jetzt so, wie wird es werden? Gibt es einen neuen Kalten Krieg? Sind unsere Sorgen, die wir mit Überlastung haben, Berge an Arbeit oder für die Studenten, die gerade ganz viel Prüfungsstress haben, weil sie eine Arbeit nach der anderen schreiben und sie müssen ganz viel Stoff in ihr Gehirn reinpumpen. Und die fragen sich auch, wie soll ich das alles hinbekommen? Sind manchmal auch da ein bisschen überfordert. Und wir haben auch zwischen uns Probleme, Beziehungsprobleme, und die erdrücken einen. Jeder hat so seinen Berg zu schleppen. Ich habe das auch, will das nochmal ganz anders mit einem anderen Bild darstellen. Manchmal hat man auch den Eindruck, sein Leben ist einfach schon voll. Und dazu möchte ich einfach mal hier eine Schale mit Wasser vorführen. Man hat irgendwie immer kommt mehr in sein Leben rein und irgendwann wird es richtig voll. Und man weiß nicht wohin. Man ist wirklich am Anschlag. Man läuft auf dem Zahnfleisch und weiß auch nicht, wohin es die Zukunft bringt. Und dann, er fragt, wo kommt denn meine Hilfe her? Wo kommt meine Hilfe her? Und der Pilger bekommt eine Antwort. Und das müssen wir uns jetzt so als Wechsel ein bisschen vorstellen, diesen Psalm, denn Pilger waren nicht immer ganz alleine unterwegs. Die waren auch in kleinen Grüppchen unterwegs. Und er bekommt eine Antwort von jemand anderen, der dann sagt, meine Hilfe, und das ist jetzt ein Zeugnis von jemand anderen, meine Hilfe kommt vom Herrn. Denn er ist größer als das, was du gerade siehst. Er ist der Schöpfer. Hat Himmel und Erde gemacht. Und der Beter kann nun weiter als diese Berge sehen. Er sieht, ja, es gibt Schwierigkeiten in meinem Leben. Die sind so verzwickt, dass man einfach sich selber nicht mehr helfen kann. Und kein anderer Mensch kann mir helfen. Und wer kann mir helfen? Wer kann mich dann trösten? Wer kann mich ermutigen? Wenn Menschen einfach an die Grenzen stoßen, sie es nicht mehr schaffen, mir zu helfen. Und es kann nur einer sein, der größer ist. Es muss eine Macht sein, die höher ist als das, was ich jetzt gerade sehe. Und der Beter blickt auf und auch wenn er in einem Felsspalt ist, sieht er vielleicht noch ein kleines Stück Himmel und sagt, ja, Gott ist größer als das alles. Und so können wir unsere Perspektive im Gebet auch mal öffnen für das, was uns Probleme macht, aber dann auch weiter gucken und sagen, okay, es gibt Gott, den Schöpfer, der viel, viel größer ist als das, was ich gerade sehe. Man darf das Leid und den Schmerz, den man hat, benennen. Das ist alles berechtigt. Und dann schaut man auf den Schöpfer und kann dort erkennen, dass das, was mich eigentlich bedrückt, viel, viel kleiner ist, weil Gott so groß ist. Ich habe noch eine Schüssel, noch als Symbol dafür, wenn man dann einfach auch merkt, okay, Gott ist einfach größer als unser Leben, als unsere Probleme und Gott ist da, er ist nah und er fängt das auf, was wir einfach auch nicht mehr auffangen können selber, wenn unser Leben irgendwie zu entgleiten scheint. Gott fängt es auf. Des Weiteren, ab Vers 3, bekommt der Beter auch noch einen Zuspruch. Er wird gesegnet. Und das Schlüsselwort hier ist, dass der eine dem anderen immer sagt, du wirst behütet. Behütet, behütet, behütet. Und damit heißt, das meint, der Herr ist nah. Er ist mit dir unterwegs. Er begleitet dich. Er ist dein Hut, sozusagen, der dich schirmt. Das steckt ja auch bei Behüten drin, ne? Das Wort Hut. Und Da gibt es auch eine ganz schöne Ableitung. Hüter auf Hebräisch heißt Schomer. Und wir kennen das alle, das Wort Schmiere stehen. Und das Wort Schomer wurde im Jiddischen immer wieder gebraucht und bedeutet letztendlich, da hält einer Wache. Ist jetzt in unserem Sprachgebrauch eher negativ gemeint, so von wegen, da steht jemand Wache, Schmiere stehen. Aber hier ist es positiv. So, da ist jemand, der steht für dich Schmiere. Da ist jemand, der wacht über dich. Der sieht, wenn etwas kommt. Und er ist ganz nah. Er ist ganz nah und da bei dir. Auf deinen Wegstrecken des Lebens. Und er hat immer seine Augen auf. So wie der Psalm das auch sagt, Gott schläft nicht. Weil welcher Mensch kann schon wirklich versprechen, ich bin immer für dich da? Das sagt man manchmal so, du kannst mich anrufen, jederzeit. Ja, aber ist man auch jederzeit erreichbar? Dann geht vielleicht die Mailbox an. Aber man ist auf Arbeit, man hat auch andere Sachen zu tun und Verpflichtungen und man schläft auch noch. Und man ist auch selber irgendwann erschöpft. Man kann nicht ununterbrochen anderen Menschen helfen. Wir versuchen es immer wieder und merken auch selber, dass wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir helfen wollen. Aber unser Akku ist auch begrenzt. Und es ist okay. Denn ein anderer hat versprochen, ich bin immer da. Und ich schlafe nicht. Ich habe immer meine Augen auf. Gott ist immer da. Und das erleichtert mich auch als Helfer, denn dann darf ich auch ausruhen, weil Gott hat versprochen, er ist immer da. Er ist da, wenn du drohst abzurutschen, wenn der Fuß entgleitet. Der Herr ist der Schatten, also er ist da, um dich zu schützen. Im alten Orient muss man auch dazu sagen, Schatten ist eine Wirkung. Man hat das nicht so, wie wir jetzt so sehen, Schatten, da ist die Sonne, dann fällt der Schatten, so ein bisschen wissenschaftlich erklärt so oder aufgeklärt erklärt, sondern der Schatten gehörte als Wirkung zu jemanden. Und das ist die Wirkkraft Gottes. Wenn er sagt, er schützt dich mit diesem Schatten, dann ist es eine Wirkkraft Gottes. Und er schützt dich dann vor dieser brennenden Sonne. Das, was auf dich einprallt, das, was brennend ist. Und er ist da, wenn der Mond scheint. Da muss man auch wissen, dass sie viele ein magisches Weltbild damals hatten. Und der Mond war magisch aufgeladen, man kann sagen, mit schlechten Einflüssen. Wenn der Mond scheint, dann hat man Angst, dass vielleicht irgendwelche dämonischen Kräfte oder sowas kommen. So. Versteht das jetzt nicht irgendwie esoterisch oder sowas, aber die Menschen hatten damals einfach Angst. In der Nacht. Und was beschäftigt uns in der Nacht? Wir haben auch manchmal den Kopf voll mit Gedanken und Sorgen. Und Gott ist da. Auch in der Nacht. Er schläft nicht. Das, was uns vielleicht anfechtet. Gott ist da. Und der Herr behütet dich vor allem Übel. Gott ist da. Wenn andere Menschen dir etwas Schlechtes wollen, so wie Räuber oder andere, die dir etwas Schlechtes zusagen, er behütet deine Seele, dein Leben. Und der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang. Was bedeutet das für mich und für dich? Dieser Zuspruch. Als erstes erstmal eine Ermutigung. Aber andersrum gefragt, was ist, wenn wir das beten würden? Wenn wir diese Sorgen sehen von jemand anderen, und dann mit Gottes Augen zusammen, mit Gottes Augen auf diesen Menschen schauen. Oft ist es ja so, wenn wir beten, dann sagen wir, bitte Herr, greif in das Leben des anderen ein. Wie betet er hier? Er sagt, Gott, behüte ihn. Es ist keine Bitte an Gott, sondern es ist ein Zuspruch an den Menschen. Stellvertretend, ich, der Beter, auf Gottes Seite, sehe den Menschen. Ich sehe den Menschen in Gottes Augen und denke, Gott will doch etwas Gutes mit diesem Menschen vorhaben. Und deswegen spreche ich ihnen eine Verheißung zu. Da wir selber über diesen Segen nicht verfügen, sprechen wir diesen Segen meistens im Konjunktiv aus. Das ist jetzt nochmal so etwas Praktisches. Wir sagen, der Herr behüte dich im Konjunktiv. Der Herr sei bei dir, Konjunktiv. Weil wir einfach nicht über diesen Segen verfügen. Aber wir dürfen trotzdem stellvertretend diese Zusprüche, die Verheißungen, die auch in der Schrift sind, einfach weitergeben. Und so können wir andere Menschen mit unserem Gebet ermutigen, stärken, trösten, weil das Gottes Worte sind. Am Schluss betet der eine Pilger, der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang. Im Alltag denkt man dann, okay, ich gehe raus. Ich gehe raus in meinen Alltag und dort soll er mich behüten, ja. Und am Ende des Tages komme ich wieder zurück und auch das Einkehren nach Hause soll er behüten, ja. Aber dieser Bibeltext geht noch viel weiter, von nun an bis in Ewigkeit. Gott soll dich auch bei deinem Gehen an der Schwelle des Lebens behüten, wenn du anfängst zu sterben. Und er soll dich behüten in den Übergang in den Himmel, in das Reich Gottes, ins Paradies. Und dort wartet denn Gott mit offenen Armen auf dich, auf mich, weil er uns gerne bei sich haben möchte. Und das ist auch nochmal so eine Perspektive, wir verharren nicht im Hier und Jetzt beim Beten oder dieser Beter, der Pilger, verharrt nicht im Hier und Jetzt, sondern er schaut auch nach vorne. Er schaut von dem, was auch sein wird. Und er hat die Perspektive Ewigkeit. Wie würden sich unsere Gebete ändern, wenn wir auch diese Perspektive mit einbeziehen? Wenn wir sagen, okay, ja, Gott will uns eigentlich im Paradies, im Himmel haben und das den anderen zusprechen. Mein Eindruck ist, dass, und da nehme ich mich auch selber mit hinein, also das beobachte ich auch an mir selber, dass ich und andere sehr gegenwartsbezogen beten, ohne wirklich diese Perspektive Ewigkeit immer wieder in Betracht zu ziehen. Und das Problem bleibt dabei im Vordergrund. Und das hat auch sein Recht, dass man die Probleme benennt und sagt. Aber das ist nicht alles. Gebet kann viel vielschichtiger sein, mehr vielschichtiger sein. Das muss nicht immer so einseitig sein, dass wir immer nur jetzt, im Hier und Jetzt bleiben in unserem Gebet und nur unsere Probleme nennen. Nein, wir können auch einander zusprechen, Gott sieht dich im Himmel. Du kommst in den Himmel. Und da ist auch eine Denkweise, die eigentlich alle Menschen zu allen Zeiten hatten. Und das beobachten wir auch im Neuen Testament, als die Juden den Messias erwarteten, den Retter. Die hatten klare Vorstellungen, wie der Retter im Hier und Jetzt eingreifen soll. Der soll uns von den Römern befreien. Der soll alles wieder gut machen. Der soll ein Königreich aufbauen. Ja. Und was hat Jesus getan? Jesus hat etwas anderes getan. Er hat anders geholfen, als sich die Menschen vorstellten. Und er hat anders gerettet, als die Menschen sich vorstellten. Jeshua heißt ja, Jahwe hilft, Jahwe rettet. Und Jesus hat gerettet, aber das von dem ewigen Tod. Jesus hat nämlich den Weg in die Ewigkeit, also in die himmlische Ewigkeit eröffnet. Diesen Weg hat er eröffnet. Und so hat er gerettet und so hat er geholfen. Ja, er hat auch geheilt, hat alles seine Berechtigung und das ist auch Wahrheit. Aber Lasst uns nicht immer darauf versteifen oder so einseitig denken, dass Gott nur im Hier und Jetzt eingreift. Nein, er hat durch unser ganzes Leben schon eingegriffen und führt uns ins Paradies. Und so können wir denn auch mit dieser Perspektive, wenn wir nach vorne schauen und in den Himmel schauen, so kann man Ruhe finden, so kann man Ermutigung erleben, Trost erleben, auch bei Krankheit. Man kann Stärkung erleben. Und das führt uns der Psalm vor Augen. Ein Perspektivwechsel, mal die Augen aufzumachen. Augen vor unserem Problem und dann auf Gott zu schauen, der viel, viel größer ist als das, was wir eigentlich gerade erleben. Und dann auch die Augen zu öffnen und Menschen anzuschauen, mit Gottes Augen anzuschauen und zu gucken, was möchte eigentlich Gott diesen Menschen jetzt zusprechen und ihnen segnen. Und in die Zukunft schauen, auf die Ewigkeit schauen. Und letztendlich tun wir das auch, wenn wir heute Abendmahl feiern. Wir schauen auf das, was Jesus getan hat und das, was uns auch in der Zukunft dann irgendwann, dass wir es erleben, dass wir einst im Himmelreich sind, dass wir ins Paradies kommen, weil wir von unseren Sünden reingewaschen worden sind und so der Weg nun frei ist zum Vater. Amen.